Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen Donnerstag. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt...
Ein wunderschöner Donnerstags-Hajo, obwohl eigentlich erst Mittwochabend ist. Die Regierung hat uns 4 weitere Wochen Lockdown auferlegt. Wie findest du das?
Ich finde das nicht weiter schlimm. Christiane Feldmann hat ja neulich diesen Satz geprägt, jeden Tag ohne Plan. Und der hat sich bei mir so eingebrannt, dass
aber
ich klar...
Aber so lebst du seit 30 Jahren.
Nö.
Wir müssen ganz am Anfang leider etwas Tragisches mitteilen. Wir hatten ja gestern beim Expertenmittwoch Sukadas, der uns über die Vorzüge des Eisbadens aufgeklärt
hat. Oder Kälte,
ja. Oder der Kälte an sich. Und wirklich am Mittwoch sind in Treptow, also im Berliner Stadtgebiet, 3 Männer im Eis eingebrochen und kamen nicht wieder raus. 2 davon konnten sich selbst retten mit schweren Erfrierungen. Ein Mann ist dann tatsächlich eine ganze Weile unter der Eisdecke geblieben, kam nicht mehr raus und ist dann bewusstlos gerettet worden. Und Zucker, mit dem ich natürlich sofort gesprochen habe, sagte, gut, dass wir im Podcast Sicherheitsmaßnahmen auch thematisiert haben. Er kannte sogar einen von denen und kann sich auch nicht erklären, was da passiert ist. Also Eisbaden, alles schön und gut, aber Vorsicht, Leute, Vorsicht, Vorsicht.
Ja, und wahrscheinlich auch mit einem längeren Anlauf, also das heißt schon im Herbst damit anfangen, damit man sich an die Temperaturen gewöhnt, oder?
Ja, und nicht so weit rein. Also es reicht, um sich einmal so, man muss nicht bis zu den Schultern rein, vielleicht auch nur ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was da passiert ist, es ist einfach nur tragisch.
Ja, was hast du mir heute mitgebracht?
Ja, ich habe dir mitgebracht das Archiv der lebenden Toten, was ich ausgesprochen makaber fand. Dann muss ich dir unbedingt die Geschichte erzählen, wie unser Schrauber Anselm, der am Dienstag in die Sendung reingeplatzt ist mit aktuellen Frostschutztipps, weil er angerufen hat, während wir aufzeichnen.
Was auch zur Kälte passt.
Das zog große Wellen nach sich, das berichte ich dir. Ja, und sonst gibt es noch die Frage, boah, jetzt nochmal 4 Wochen, so bei manchen Menschen ist jetzt so einfach, ich sag mal, der Tank leer, so einfach kommt so ein Gefühl von, boah, ich kann nicht mehr und du als Psychologin musst erste Hilfe leisten.
Okay.
Was hast du?
Ja, damit habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen beschäftigt und mit dem Insektenschutzpaket und ja, mal gucken, was da noch so kommt. Und jetzt kommt die Werbung.
Sem bókaáhugamaður viltu lesa og innbyrða svo miklu meira, en oft einfaldlega ekki nægur tími. Hins vegar Blinkist-appið nú fáanlegt sem leysir þennan vanda.
Hört sich an wie Schwedisch oder Dänisch, aber ist Isländisch.
Und Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel dazu. Und bei Bedarf stehen die Hörbücher auch in voller Länge bereit. Für alle Hörer von Wir, Arbeit, Liebe, Leben gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher 7 Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de/arbeit-liebe-leben. Alles ein Wort, klein. blinkist.de/arbeit-liebe-leben. Und jetzt zurück zum Programm.
Kannst du mir mal sagen, wie du immer an Menschen kommst, die andere Sprachen sprechen?
Also, das Polnisch war unsere liebe gemeinsame Freundin Alicia. Ganz herzlichen Dank dafür. Das Texanische war unsere, naja, quasi Schwiegertochter, also die Freundin unseres großen Sohnes, Kristen Meyers. Liebe Kristen, vielen Dank dafür.
Die auch diesen wunderbaren Jingle immer wieder singt.
Und das hier war jetzt der Mann der Schriftstellerin Berit Glanz. Berit zieht jetzt bald nach Island. Die wohnt gerade in Greifswald, also irgendwo hoch im Norden. Und ist halt so eine Skandinavien-Freakin. Und ich habe gesagt, sag mal. Und ja, und da hatte sie isländisch, hat ihren Mann fürs Mikro gezerrt. Vielen Dank.
Cool. Na, dann bin ich mal gespannt, womit du mich dann das nächste Mal überraschst.
Ja, du kannst mich gerne auch mal überraschen. Gut, also das Archiv der lebenden Toten ist was echt Makaberes, weil da werden letzte Videobotschaften von Menschen gesammelt, deren Leben ganz besonders durch die Pandemie bedroht ist. Und für den Fall ihres Todes können die da ein digitales Vermächtnis hinterlassen, also so eine Art letzte Worte sprechen. Das ist ein Kunstprojekt und ja, soll so als Zeugnis für kommende Generationen aufbewahrt werden. Findest du das?
Ich habe das jetzt noch nicht genau verstanden. Das sind Leute, die krank sind, oder sind das Leute, die jetzt bedroht sind im Sinne von wirtschaftlicher Not?
Nee, das sind Leute, die wirklich gesundheitlich sehr, sehr bedroht sind durch Covid und womöglich nicht mehr lange leben. Mhm. Und das ist halt eine Website und da kannst du deinen eigenen Nachruf oder das, was du hinterlassen willst. Auf der einen Seite finde ich es auch historisch, also für künftige Historiker, die auf diese Zeit zurückblicken, total spannend als Zeitzeugnis.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich es super makaber. Mhm. Kennst du das aus Workshops? Manchmal soll man ja seinen eigenen Nachruf verfassen. Mhm. Ne?
Das ist übrigens eine richtig schöne, ressourcenstärkende Übung. Weil da geht's nämlich, da ist nämlich der zweite Satz. Und zwar so, wie möchtest du, dass jemand über dich spricht, mhm, quasi an deinem Sarg, an deinem Grab.
Also deine ideale,
genau,
Grabesrede.
Genau.
Und du gleichst dann dein eigenes Leben damit ab?
Nein, das hat überhaupt nichts mit Abgleichen zu tun, sondern das geht eher so in die Richtung lösungs- oder zielfokussiert. Ne? Wo möchtest du eigentlich hin mit deinem, mhm, Leben? Und was möchtest du hier hinterlassen als etwas von Wert? Und das kann dann eben sein, dass jemand, also dann schreibst du halt diese Rede, mhm, als ob du jemand anders wärst und arbeitest die Sachen raus, die dir besonders wichtig auch sind. Also das ist eher so eine Zielfokussierung.
Ich kenne die andere Variante und die finde ich richtig brutal, dass nämlich du schlüpfst in die Rolle deines besten Freundes und dieser beste Freund hält jetzt auch eine Grabesrede, aber eher eine zornige. Mhm. Der sagt, dieser Idiot, der hatte so viel Potenzial, so viel Möglichkeiten, so viel Gaben und nichts davon hat er genutzt. Er, mhm, hat 40 Jahre lang im Finanzamt Akten von A nach B geschoben, anstatt dat. Mhm. Das finde ich ist sehr, sehr grob, weil du musst dich so mit deinen eigenen
Dämonen, Schatten.
Oh ja, das ist Schattenwirtschaft, aber nicht zu knapp. Mhm. So, aber jetzt mal wirklich praktisch, meine Liebe. Die Pandemiemüdigkeit ist ja nicht erst seit heute ausgebrochen.
Nö.
Und viele Menschen, das kann ich wirklich gut nachvollziehen, sagen sich, oh Gott, jetzt nochmal 4 Wochen. Wenn jetzt einfach mal jemand sagt, und dazu haben wir auch in unserer Sonderfolge Radikale Ehrlichkeit aufgerufen, so den Mut hat zu sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Was sagst du jetzt als Psychologin? Wie baust du mich wieder auf?
Also es gibt erstmal so grundsätzlich, wenn es jetzt um Erschöpfung geht, dann kann das ja sowas sein wie andauernde Müdigkeit, mhm, oder Zynismus, vielleicht auch Geräuschempfindlichkeit, ne? Wenn die Kinder immer mit den Rollschuhen durch die Wohnung oder weil draußen geht halt nicht.
Mit den Schlittschuhen.
keine Geduld mehr zu haben, Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Muskelverspannung, mhm, und alles, was dazu gehört. Und ich glaube, ich würde erstmal mir die Basics angucken und würde sagen, wie sieht's denn aus mit deiner Ernährung? Mhm. Wie ernährst du dich?
Mhm. Ne? Pizza.
Eben. Wie viel trinkst du am Tag?
Und vor allem, wann fängst du an?
Also ja, jetzt du bist beim Alkohol, ich bin natürlich beim Wasser trinken oder Tee trinken oder sowas, ne?
Dann muss ich übrigens mal eine ganz kurze Beobachtung, das mag an meinem Alter liegen, aber ich finde jetzt gerade in der Kälte, die Haut trocknet brutal aus.
Mhm. Und da kannst du auch was mit, indem du viel trinkst, machen.
Du musst mich eincremen, Schatz.
Und dann würde ich dich wahrscheinlich fragen, was hat denn bisher, wenn du so erschöpft warst, was hat dir da am allerbesten geholfen?
2 Wochen Strandurlaub.
Okay. Und hast du dann am Strandurlaub bist du aber auch wieder eher passiv, oder?
Passiv ja, aber ich glaube, dass so das Abnehmen der Alltagstätigkeiten, also dass jemand, mhm, anders für mich sich um Kochen, Betten machen, sauber machen, frische Handtücher, diesen ganzen Kram kümmert, also dieses Gefühl von betüdelt werden, mhm, und sich darum auch keinen Kopf zu machen. Mhm. Das ist für mich eine Alltagsentlastung.
Das ist jetzt ja Urlaub und wir wissen ja aber auch, dass Urlaub nicht ewig und Entspannung im Urlaub nicht ewig anhält. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch Studien, dass das innerhalb von einer Woche auch alles ganz schnell wieder weg ist. Weil nämlich, und das ist das Eigentliche, Erschöpfung oder Müdigkeit wirklich im Kopf entsteht. Aha. Und für mich ist immer so mein schönstes Beispiel, ich habe nicht genug geschlafen. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage, wie viel, mhm, schläfst du denn, mhm, eigentlich? Ich habe nicht genug geschlafen und wache morgens auf und habe irgendwo ein Zipperlein. Mhm. Und dann dieses Zipperlein und dieses, ich rede mir jetzt ein, dass ich müde bin, weil ich habe nicht genug geschlafen. Ja? Also, mhm, es gibt ja Leute, kannst ganz viele Leute fragen, wie lange meinst du, brauchst du Schlaf? Also, mhm, wie viele Stunden? Da sagen ganz viele Leute, 8 Stunden, das ist auch sowas, was so in den Köpfen drin, mhm, ist. Und wenn sie nun diese 8 Stunden nicht bekommen, dann ist das automatisch ein Gedanke, der da heißt, ich habe nicht genug geschlafen.
Du guckst auf den Wecker, rechnest nach und sagst, oh, es waren nur
6,5. Genau, und in solche Sachen kannst du dich unglaublich gut reinreden. Ich erinnere nur daran, früher, als es noch keine Elektrizität gab, also wo man also auf Kerzen angewiesen war, haben die Leute ganz anders geschlafen.
Kerzen waren übrigens teuer, deswegen haben die nicht viel Licht gehabt.
Ja, genau. Und die Leute sind dann eben früher ins Bett gegangen. Aber man weiß, glaube ich, von Goethe und so, der hat dann mitten in der Nacht auch geschrieben. Mhm. Der Schlaf war zweigeteilt und man ist quasi mit der ersten Morgenröte wieder aufgestanden. Also viel, viel früher als wir heutzutage.
Und die Mönche haben dann immer noch gebetet in dieser Pause zwischen den Schlafhelden.
Genau.
Und das ist das Interessante. Ich glaube, die reine Schlafzeit ist gar nicht so wichtig, stelle ich jedenfalls für mich fest. Und es gibt ja sowas wie Schlafqualität.
Genau.
Wobei ich gar nicht so ganz genau sagen könnte am nächsten Morgen, ob mein Schlaf jetzt hochqualitativ war oder nicht.
Ja.
Ich habe nämlich mal von einem Schlafforscher gelernt, dass es gibt so eine Phase, also im Alter, liebe Kinder, hört mal weg, das kommt alles noch auf euch zu. Aber wenn du zum Beispiel nachts mal raus musst, ja, früher gab es diesen wahnsinnig praktischen Nachttopf, aber ich finde es irgendwie ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Mhm. Dann ringt ja die Blase mit der Bequemlichkeit.
Ja. Ne?
Die Blase sagt, jetzt steh endlich auf und geh auf die Toilette. Und die Bequemlichkeit sagt, ach komm, noch ein paar Minuten,
dann kannst ist so schon mich, warm. Aber dann schlafe ich nicht mehr ein, wenn das so ist bei mir.
Du gehst sofort?
Ja, weil ich genau weiß, dann wälze ich mich und schlafe auch nicht. Also
ich wälze mich gleich vorher. Also ich will es immer bequem haben und die Blase klopft immer so an. Das heißt, ich kann nicht mehr einschlafen. Und das Interessante ist, Schlafforscher haben rausgefunden, das können nur ein paar Minuten sein, dieser Kampf zwischen Blase und Bequemlichkeit. Und das kommt einem dann am nächsten Morgen so vor, als hätte man stundenlang wach gelegen.
Ja, wobei, wenn ich dann auf die Uhr gucke, dann stelle ich fest, ja, da ist schon mal wieder eine Stunde ins Land gegangen. Also,
und ich habe noch gelernt, so Digitalanzeigen, manche haben das ja noch, so alte Wecker, idealerweise noch als Radiowecker von Grundig oder Nordmende, diese Digitalanzeige, bloß weg damit. Mhm. Das macht dich total kirre.
Weil ja, aber weißt, das ist ja wie mit dem Handybildschirm auch. Ne?
Ja.
Und da sind wir bei einem nächsten Punkt. Viele Menschen sind im Homeoffice. Die leben halt inzwischen im Moment sehr dicht aufeinander. Ich glaube, die Grundgeschichte ist strukturierter Tag. Und dazu gehört auch, ich arbeite so, wie ich auch vielleicht in der Firma arbeite, von dann bis dann. Mhm. Und dann lasse ich auch den Griffel fallen. Was auch, glaube ich, ein guter Mindset ist, das als diese Herausforderung wirklich eine Chance zu sehen, seine Komfortzone zu verlassen,
Ich liebe dafür.
Und eben nicht die Anstrengung zu vermeiden und eben auch mal Sport zu machen. Klar kann man nicht das im Moment in der Halle oder so, aber man kann ja im Moment sogar Langlauf machen. Mhm. Spazieren gehen ja sowieso und Pausen.
Hast du nicht mal irgendwelche therapeutischen Ansätze, die ganz viel mit Liegen, Essen und Weintrinken zu tun haben?
Das kannst du ja mal eine Weile machen, aber das führt eigentlich immer irgendwann in die Negativität und in die Langeweile.
Wo wir gerade schon in der Negativität sind. Ich habe am vergangenen Wochenende, und ich wollte es die ganzen Folgen schon erzählen, und ich muss es trotzdem nochmal loswerden. Du kennst doch diese Tierschutzorganisation PETA.
Genau.
Die sind doch immer relativ aggressiv und sehr medienwirksam. Zum Teil
Hühnerstellen.
Ja, und ziehen sich auch aus auf irgendwelchen Demonstrationen. Also ziehen so die Fotos, Fotografen so auf sich. Mhm. Und es war in der Zeit eine große Geschichte, wie PETA quasi Unternehmen, ich sag mal so, ja, zart erpresst. Mhm. Die haben sich also vor vielen Jahren mit Wiesenhof, so ein riesiger Hühnerkonzern, getroffen.
Ich erinnere mich auch noch an die Bilder.
So, und Wiesenhof hat bis heute nichts oder wirklich nicht viel an seiner Tierhaltung verändert, wird aber von PETA nicht mehr heimgesucht. Mhm. Warum? Die spenden jedes Jahr was. Mhm. Das heißt, du kannst dich bei PETA offenbar freikaufen. Und es scheint eine ganze Menge Firmen zu geben und auch eine ganze Menge Umweltverbände zu geben, die dieses System mitmachen. Mhm. Also ich bin, egal was, ob ich jetzt Schuhe herstelle, wo Leder drin ist oder Nahrungsmittel oder. Also der NABU wurde genannt, der WWF wurde genannt und eben PETA wurde genannt. Wenn ich denen ordentlich spende, lassen die mich in Ruhe.
Ja.
Und sagen dann, ja, wir haben kontrolliert, dass die ihre Lieferketten oder ihre Tierhaltungsgrundsätze geändert haben, auch wenn sie es nicht getan haben. Du bist doch so eine alte Tierschützerin. Und du bist
Tierschützerin, Naturschützerin.
NABU-Mitglied.
Nee, Spende aber ich unterstütze den tatsächlich ganz konkret mit der Wildvogelstation,
okay,
die sich um Eulen oder Greifvögel oder andere Vögel kümmern, die verletzt sind.
Aber wie findest du das? Also wie findest du dieses System?
Ich finde das schwierig und gleichzeitig kann ich auch nachvollziehen, dass die überhaupt ihre Arbeit womöglich nur machen können, weil sie ja von Spenden leben.
Ja. Ne?
Aber es ist zwiespältig, ja, da gebe ich dir völlig recht.
Eine letzte Geschichte muss ich auch noch loswerden. Wir hatten noch am Dienstag Anselm im Podcast, ne? Unser Schrauber,
ja,
der uns über Frostschutzmittel in unserem 27 Jahre alten Auto aufgeklärt hat. Und Anselm erzählte, er hätte noch nie in seinem Leben Podcast gehört und er sei gleich von zwei Mitgliedern der Familie Schweizer auf den Schumacher Podcast hingewiesen worden. Da habe er einen sehr überraschenden Live-Auftritt hingelegt. Anselm
für hat uns ja auch live.
Für uns auch überraschend.
Überraschend, ja.
Der hat ja einfach so rein telefoniert, für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Und Erik Schweizer ist ja einer der Chefs von Alba.
Ah.
Alba wiederum ist ein großes Entsorgungsunternehmen. Also ich sage jetzt mal Vulgo Müllabfuhr.
Ja.
Und der hört unseren Podcast. Also lieber Herr Schweizer,
toll.
Schön, dass Sie dabei sind.
Schön, dass wir unsere Hörer mal kennenlernen.
Wir laden Sie vielleicht mal zum Expertenmittwoch ein, weil ich finde Pandemie und Müll finde ich ein Riesenthema.
Ja.
Also bereiten Sie sich schon mal vor.
Ich habe ja heute, ich war im Coachen, also ich habe gearbeitet und auf einmal ging für mich gefühlt diese Sirenen los. Ne? Wir haben ja so, wenn Katastrophenschutz-Sirenen, also ne.
Was machst du denn da als erstes?
Ja, das wusste ich in dem Moment auch nicht. Es hat mich so ein bisschen überrascht und dann wurde aber auch, ne?
Auf die Uhr gucken.
Aha.
Wenn es eine Runde, also wenn es so Punkt 12 ist.
Nee, war es nicht. Es war kurz vor irgendwas, weiß ich nicht. Ich habe auf die Uhr tatsächlich geguckt.
Okay.
Und dann dachte ich, ach Gott, was ist denn jetzt los? Und dann hörte ich Autos hupen. Und worum ging es? Es ging um das Insektenschutzpaket.
Ah, wurde demonstriert?
Und es wurde demonstriert. Also Sirenen? Irgendwie waren Bauern unterwegs, ja, mit solchen Sirenen. Also vom,
ach so.
Vom Bundestag gab es auch irgendwelche... weiß ich nicht, Interviews und Bauernverbände, weil in diesem Insektenschutzpaket jetzt vorgesehen ist, dass Biotope wie Streuobstwiesen oder artenreiches Grünland für Insekten als Lebensräume erhalten bleiben sollen.
Ich finde das relativ selbstverständlich.
Ja, ich auch. Deswegen, wollte ich dich ja noch fragen. Hm. Also, und eben die Lichtverschmutzung soll eingedämmt werden und eben auch die Pflanzenschutzanwendungsverordnung zum Einsatz von Glyphosat soll zunächst stark eingeschränkt werden und ab 2023 dann ganz verboten werden.
So. Hm.
Und das finden die Landwirte oder der Niedersächsische Bauernverband findet, dass dieses Insektenschutzregelwerk für einige Landwirte auf eine faktische Enteignung hinauslaufen würde.
Ich muss sagen, das ist so ein bisschen so ein Thema, was so ein Glaubensthema ist.
Ja.
Ne? Weil ich kenne ja nun und habe auch aus der Familie einige Landwirte und die sagen, wenn man das wohl dosiert einsetzt, also jetzt nicht so in einer Riesenmenge ausschmeißt, dann ist es im Vergleich zu anderen Mitteln, jetzt nicht im Vergleich zu gar nichts, aber im Vergleich zu anderen Mitteln noch das am wenigsten Problematische, sagen die.
Ja.
Ja, und die Gegenseite sagt natürlich, oh, diese Varroa-Milbe, also die Bienen umbringt,
das
ist ja nicht nur das Glyphosat, aber ganz offenbar werden Rezeptoren bei der Biene durch diese Neonicotinoide. Also wie gesagt,
ja, genau.
Es ist ein hochkomplexes Thema und da übrigens wie bei Corona auch, es fehlen die Studien.
Ja.
Ja, die Chemiekonzerne geben einen Studienauftrag, da kommt natürlich raus, alles harmlos. Umweltverbände geben einen Studienauftrag, kommt raus, alles ganz fürchterlich.
Naja, aber du weißt ja auch, dass zum Beispiel Kartoffeln hinterher, wenn die aus dem Acker kommen, noch so verändert werden oder mit, weiß ich nicht, besprüht werden, damit die zum Beispiel nicht keimen oder
das
so.
Das hat mein Vater im Kleingarten auch gemacht.
Und das sind lauter so Sachen, wo
ja,
ich denke, da ist am Ende dann doch der Verbraucher gefordert, auch zu sagen, ich möchte so einen Scheiß nicht mehr essen.
Ja, auf der anderen Seite, wenn du Kartoffeln lange lagern willst und wenn du sie, ich weiß nicht, aus Marokko zum Beispiel rankarst, wie die Frühkartoffeln zum Spargel oder so, dann müssen sie haltbar sein.
Mhm.
So, also es hat auch was mit unserem Luxusleben zu tun.
Bestimmt,
so. Ja. Mann, das ist ja ein toller Mutmach-Podcast. Jetzt hau noch mal einen raus, Schatz.
Ich kann jetzt eigentlich nur noch eine Karte. Nee, doch, ich habe noch eine Sache. Das hat mich dann wieder sehr gefreut. Es ist immerhin eine vorläufige Studie, aber es gibt so einen Hinweis, dass ein bestimmtes Asthma-Spray mit dem Steroid Budesonid, also es gibt eine Vorstudie von der Universität Oxford, dass das, wenn du das inhalierst, das Risiko, das relative Risiko reduziert für Krankenhaushaufenthalte und zwar um 90%, also jetzt auf bezogen auf Covid.
Genau. Ah, okay.
Und das reduziert auch die Genesungszeit.
Und als Nebeneffekt fährst du auch noch schneller bei der Tour de France die Berge hoch.
Wahrscheinlich. Aber das ist natürlich für Menschen, die schon vorerkrankt sind durch irgendeinen Lungenleiden, ist das eine wunderschöne, mutmachende Vorstudie.
So eine Art Postschutz. So, jetzt zieh mal, lass mich mal eine Karte ziehen. Die letzte war doch, glaube ich, eher so eine Anleitungskarte. Ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Gummistiefel rausholen und Pfützenweitsprung machen. Na, das ist doch ein schönes Vorhaben. Das Problem ist, es gibt gerade gar keine Pfützen. Weil
man kann ja auch auf den Pfützen glitschen.
Ja, oder man kann einfach kopfüber in den Schneehaufen springen.
Nackigt.
Ja, absolut. Das machen wir jetzt. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche.
Bis morgen.
Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.